Ich sage mal, also wer einen Trabi fahren kann, kann alles fahren. Und wer am Giegenstein seinen Tauchkurs gemacht hat, der kommt weltweit überall durch.
Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge des WAZ Campus Cast. Wie angekündigt in der letzten Folge kommt heute der zweite Teil zu Segeln und Tauchen, heute spezifischer zum Tauchclub Flipper. Aber bevor es losgeht, kommen wir erstmal zu den News und Dates. Ab dem 11. April startet ein neues Angebot für euch, die Language Corner. Ein lockeres Treffen zum Verbessern der Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch. Das ist ab da dann immer donnerstags 18 Uhr im Lesecafé. Auch am 11. April, aber ab 16 Uhr, startet im alten Gasometer das zweite Simul- und Frühlingstreffen. Da geht es um bedarfsgerechte Mobilitätslösungen in Regionen. Mehr zum Programm und zur Anmeldung findet ihr im Kulturnewsletter. Kommen wir zu den Dates. Am Dienstag ist Welcome Party im Tivoli, die ist ab 19 Uhr für die Internationals und ab 21 Uhr für alle. Am Mittwoch ab 18 Uhr ist Studikino mit Dump Money im Hörsaal 2 in Scheffelberg. Ab 19:30 ist ZSG mit dem Thema Das Evangelium, wie kommt man in den Himmel? Und ab 20 Uhr ist Karaoke-Abend im Collage. Donnerstag ab 18 Uhr ist Language Corner im Lesecafé und ab 21 Uhr ist Beat the Barkeeper im 013. Und am Freitag ab 19 Uhr ist Schnitzelfreitag im Tivoli und ab 22 Uhr ist 80er-Abend im 013. Das war's von mir und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge.
Und nun geht's zum Tauchen. Wir sind heute beim Tauchclub Flipper e.V. Unser Interviewpartner hat sich ja euch schon vorgestellt. Und nun ist die große Frage, wie bist du zum Tauchen gekommen und was fasziniert dich am meisten am Tauchen?
Gut, wie bin ich zum Tauchen gekommen? Also ich habe schon als Jugendlicher angefangen mit dem Tauchen. Ich glaube, ich war 16 damals. Es gab zur DDR-Zeit, oder überhaupt gab es damals Jacques-Yves Cousteau, wer ihn noch kennt, ist leider vor Jahren verstorben. Ein Tauchpionier, der als allererstes uns mal gezeigt hat, wie die Welt unter Wasser eigentlich so aussehen. Haben wir ja nur von irgendwelchen Romanen und Büchern gekannt. Es gab dann noch einen Hans Hass, das war ein Österreicher, der uns da fasziniert hat. Und ich habe als Kind sowas in mich reingeschlungen, Abenteuerromane und so weiter. Und bin dann mit 16 Jahren zum Tauchen gekommen, in der DDR damals noch. Das war natürlich eine ganz, ganz andere Nummer. Ich muss ja dazu sagen, die Faszination beim Tauchen ist eigentlich, dass man, das ist die einzige Sportart, die nicht an der Luft stattfindet. Also egal, was man jetzt macht, egal welche Sportart, Bergsteigen, Segeln, Surfen, es ist immer an der Luft. Unter Wasser ist dann schon unsere sogenannte geheimnisvolle Welt, die man nicht so richtig erklären konnte. Mittlerweile, Gott sei Dank, sind ja nur viele zum Tauchen gekommen. Tauchen ist Breitensport geworden, was natürlich auch ganz andere Dimensionen für uns eröffnet.
Vor vielen Jahren hast du dann den Tauchshop gegründet und dann später auch den Tauchclub Flipper. Wie kam es zu der Gründung von dem Tauchshop erstmal und wie kam es dann, dass du einen Tauchclub nochmal gegründet hast?
Wie schon gesagt, ich habe mit 16 angefangen, damals noch GSD, war auch eine ganz interessante Zeit, ich will da auch nicht nachtrauern, das war auch nicht so, wie manchmal so gedacht haben zu DDR-Zeiten, GSD ist irgendwas mit Schießen, ich habe nie in meinem Leben eine Waffe in der Hand gehabt, auch zu GSD-Zeiten nicht, wo wir das Tauchen gemacht haben, es war nur die einzige Möglichkeit, mit dem Tauchen was zu veranstalten. Gut, und dann kam das klassische Teil, die Wende. Ne? Als erstes sind wir, also ich kann mich noch erinnern, wir haben unsere 20 Mark geschnappt und sind nicht wie andere noch rüber und haben Aldi gestürmt, sondern wir sind im Januar damals, im November war der Mauerfall, im Januar sind wir dann nach Düsseldorf gefahren, auf die Bootsmesse, weltgrößte Wassersportmesse. Ich werde nie vergessen, der Anblick, wo die Tür aufging, wir haben dort reingeguckt und du hast gedacht, du bist im Schlafenland. Auf einmal war so viel möglich und so viel da, was wir alle nicht kannten. Wir sind dann durch die Messe dort 3-4 Stunden lang wie die Gaskranken, wie man es leicht so, man kann es nicht begreifen, wie so ein Kind, wenn es erst einmal so im Märchenland ist, alles weggeschleppt, was an Prospekten da war, waren den ganzen Tag dort. Und wo wir dann nach Hause gefahren sind, kam dann die Idee, ja, warum nicht, probiert es einfach mal, ob man nicht mit der Taucherei ein bisschen mehr draus schnitzen kann. Ich war damals, also bin ja gelernter Elektroinstallateur und habe dann so nebenbei angefangen, das so ein bisschen mit einem Freund zusammen, haben wir die ganze Sache ein bisschen vorangetrieben, aber so eben nach Feierabend, wie man so schön sagt. Ne? Und dann war eine Entscheidung, die getroffen werden musste. Unsere Firma, wo ich damals war, die ist dann damals im Bach runtergerutscht. Und da habe ich mir dann überlegt, komm, jetzt versuchst du es einfach mal. mit der Sache, das für dich als Bruderwerb zu nehmen. Wobei man ja sagen muss, dass die Taucherei, kommen wir wieder zum Olaf vielleicht ein bisschen mit zurück, in unserer Ecke ja nun überhaupt gar nicht passt. Jetzt nochmal zur Frage Gründung vom Taufverein. Es gibt schon seit 1956, glaube ich, gibt es einen Zwickau einen Taufverein. Das war der Tauchclub Manta. Da waren wir auch alle involviert. Und mit Bedingungen, wo das dann losging mit unserem Geschäft, was wir aufgebaut haben, ist natürlich die ganze Sache auch ein bisschen ins Rollen gekommen. Also um es kurz zu machen, im Verein sind wir auf einmal so viele Leute geworden, dass wir uns gesagt haben, oder dass gesagt wurde, wir können jetzt keinen mehr aufnehmen im Verein, außer wenn jetzt jemand austritt. Das ist natürlich eine Nummer, wo ich sage, das kann nicht sein. Also in Urgedanke von dem Tauchverein ist, dass sich viele Menschen dort treffen. Es war einfach logistisch für uns nicht mehr nachvollziehbar. Die Schwimmhalle war rammelvoll. Wir konnten es nicht mehr. Dann haben wir gesagt, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir trennen das auf. Also hat sich der Tauchclub Flipper aus dem Tauchclub Manta entwickelt, ohne jetzt irgendwie, dass jetzt die Tauchvereine untereinander, manchmal gibt es ja so Sportarten, die sich dann auf einmal rauslösen und dann gibt es Zoff und Streit, gab es nie. Wir haben von Anfang an eine andere Linie gefahren. Der Knackpunkt in Zwickau, die Taucherei hat in Zwickau eine Tradition, schon bis in den 50er Jahren, aber es gab nie ein eigenes Tauchgewässer. Und Tauchgewässer, jetzt kommen wir beim Tauchen zurück, Tauchen ist eine Sache, die kann man ja unwahrscheinlich ins Uferlose steigern. Tauchen, wenn ich jemand von Tauchen was hört, dann denkt er natürlich zuerst ans Rote Meer, an die Malediven, an die Karibik. Also es ist auch ein visuelles Erlebnis. Also wenn ich an meine ersten Tauchgänge zurückdenke, das waren bestimmt über hunderte Tauchgänge, die haben stattgefunden im Sedimentbereich, also Sichtweite Viertel halber Meter. Die Faszination, die uns damals ins Wasser getrieben war, einfach unter Wasser atmen. Man kann einfach mal eine Stunde, dreiviertel Stunde extrem abschalten. Das war die Faszination bei uns. Wobei man dazu sagen muss, dass Tauchen natürlich ein Hobby ist, was unwahrscheinlich materialintensiv ist. Im Gegensatz zum Segeln zum Beispiel, wo man sagen muss, das ist nicht ganz so. Aber beim Tauchen brauche ich viel mehr Materialvoraussetzungen. Also um einen Tauchgang zu gestalten, der in der Regel so maximal eine Dreiviertel bis eine Stunde geht, habe ich viel mehr materiellen und vor allem zeitlichen Aufwand.
Verschleiß nicht,
aber es geht um den Aufwand, den man treiben muss.
Was braucht man ungefähr alles zum Tauchen jetzt?
Fangen wir mal beim Tauchen an. Das Allerwichtigste beim Tauchen ist die sogenannte ABC-Ausrüstung. Also bei uns ist die ABC-Ausrüstung Flosse, Maske und Schnorchel. Und das ist eine Grundvoraussetzung für den Sportart Tauchen. Der Rest kommt dadurch dann dazu, das Allerwichtigste. Klar, ich brauche einen Luftvorrat. Das ist die Flasche, die wir auf dem Rücken haben. Und dann den Lungenautomat. Und der Lungenautomat, um jetzt ins Detail nicht zu gehen, der Lungenautomat ermöglicht uns unter Wasser immer unter denselben Druckverhältnissen dieselbe Luft zu atmen, die wir an Land auch haben. Also es gibt nicht sowas wie Sauerstoff. Das Gemisch kann verändert werden, aber grundsätzlich atmen wir unter Wasser ganz normale Atemluft, die wir einfach mit dem Kompressor in die Flasche drücken und dann entsprechend als Luftvorrat zur Verfügung haben. Und dann kommen solche Sachen wie Kälteschutz und so weiter. Der Kälteschutz ist der Anzug. Ne? Also jetzt im Winter haben wir einen Anzug an, weil er ein bisschen dicker ist. Im Sommer gibt es das kurze Höschen. Und wir haben im Sommer dann, also andersrum, wir müssen uns an den Wassertemperaturen, im Endeffekt an den Wassertemperaturen anpassen. Und das macht man, indem man diesen Anzug in gewissen Stärken hat. Wenn ich jetzt davon ausgehe, Wassertemperatur von 28 Grad, ist das anders wie 7 Grad. Zurzeit haben wir 7 Grad bei uns im Tauchgewässer. Und dann kommen noch ein paar Sachen mit dazu, wie Lampen und ein Tauchcomputer. Das sind aber Geschichten, die man jetzt nicht unbedingt zu uns Uferlose treten muss. A&O, ABC, Flasche, Lungenautomat und der Kälteschutz.
Und wie sieht dann so ein Tauchgang aus, wenn jetzt jemand schon den Schein hat und sagen möchte, ja, ich möchte jetzt tauchen gehen? Was ist da an Vorbereitung notwendig, der Tauchgang an sich und vielleicht an Nachbereitung?
Ja, ist konkret, also ist richtig. Also im Endeffekt bei der Taucherei, ähnlich wie beim Olaf, beim Segeln ist es so, wir sind beim Tauchen, wenn wir jetzt auch im Ausland unterwegs sind oder woanders unterwegs sind, auf die Tauchbasen angewiesen. Die Tauchbasen, die uns den Service bieten, wo man die Sachen ausleihen kann. Ich gehe also dorthin, habe einen Tauchsetter, leihe die Sachen aus und mache dann dort meinen Tauchgang entsprechend da, wo die Tauchbasis ist. Die Basis sitzt also im Endeffekt am Ufer des Sees. Nehmen wir mal die Urlaubsgebiete, die klassischen. Dann ist die Tauchbasis im Endeffekt im Hotel mit. Und von dort aus wird dann die Ausrüstung gemanagt, dass die zum Wasser kommt oder dass ich dann zum Wasser komme.
Dann kommen wir zur Tauchausbildung. Was kann man bei euch machen? Was gibt es allgemein für Tauchscheine, die man machen kann, auch um zum Beispiel im Mittelmeer zu tauchen oder Tiefsee tauchen oder sowas?
Jetzt kommen wir zu einer interessanten Sache. Wieder zurück zu anderen Sportarten. Es gibt also keinen Tauchschein, der gesagt wird, es gibt einen Tauchschein, der nur in Deutschland gilt. Oder es gibt einen Tauchschein, den ich machen kann, wenn ich nur am tropischen Meer unterwegs bin. Der Tauchschein an sich, ich sage es mal ganz erlaubt, müsst ihr euch vorstellen, ist wie ein Führerschein. Es gibt einen Führerschein fürs Moped, es gibt einen Führerschein fürs Auto und es gibt einen Führerschein für den LKW. Den Führerschein mache ich einmal. Also der Tauchschein ist eine Befähigung, eine Lizenz, zu einer Tauchbasis zu gehen und dort gewisse Serviceleistungen entgegenzunehmen. So, jetzt kommen wir zu den verschiedenen Scheinen. Der Grundtauchschein, wie wir sagen, ist der sogenannte Open-Water-Schein, also offenes Wasser. Und der berechtigt mich in der Regel zum Tauchgang bis 18 Meter innerhalb einer Tauchgruppe. Ich muss dort keinen Tauchlehrer mitnehmen. Das ist wieder ein Unterschied zum sogenannten Schnuppertauchen. Beim Schnuppertauchen tue ich im Endeffekt in Obhut des Tauchlehrers meinen Tauchgang machen, verlasse mich darauf, dass er mit mir das alles veranstaltet. Und beim Open-Water-Tauchschein gehe ich mit einer Tauchgruppe tauchen. Es gibt ein ganz großes Gebot beim Tauchen. Es wird nicht alleine getaucht. Es wird also in einer Gruppe getaucht. Minimum 2 Leute. Maximum kann je nach Tauchgewässer, logisch in den Tauchgewässer bei Sichtweiten von 3-4 Metern, wäre ich nicht mit 5 Mann gleichzeitig tauchen gehen, weil die würden sich komplett verlieren. Das geht in der Regel dann, dass also mit 2 bis 3 getaucht wird. Und diese Gruppe wird zusammengestellt. Und anhand ihres Leistungsstandes können dann verschiedene andere Scheine nachgezogen werden. Frage mit dem Open Water Tauchkurs ist das erste. Der sogenannte Advanced Open Water Tauchkurs wäre eine Steigerung. Man muss eine gewisse Anzahl von Tauchgängen nachweisen. Und dann kann man dort mit speziellen Kursen dann die Tauchtiefe bis 30 Meter. Ich meine, es ist ja nicht erhöhen, vertiefen. Das ist ja mehr so, ne? Es ist ja kein Erhöhen, es geht ja tiefer. Ja, ja, ja.
Also Advanced Open Water Tauchkurs heißt, dass man lernt, weiter tiefer zu tauchen.
Genau. Beim Advanced Open Water Tauchkurs geht es eigentlich darum, nach diesem Open Water Tauchkurs, jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Sache, die beim Segeln nicht ganz so der Fall ist, außer in der Ausbildung. Jeder Tauchkurs wird in einem Logbuch registriert. Das heißt, ich habe ein Logbuch, also ein Nachweisbuch, wo der Tauchgang registriert wird. Und dieses Tauchlogbuch wird geführt und anhand der gelogten Tauchgänge kann ich bei der Tauchbasis ja einen gewissen Wissensstand darlegen. Wenn jetzt jemand kommt, der 300 Tauchgänge gelockt hat, natürlich ist er auf einer Tauchbasis, ich will nicht sagen anders angesehen, von denen kann ich Sachen erwarten, die jemand natürlich mit 5, 6 Tauchgängen nicht hat. Beim Segeln, um zurückzukommen, okay, dann merkst du es dann, wenn er an den Segel mit ranfasst. Beim Tauchen kann man das vorher feststellen anhand der Tauchgänge. Aber um jetzt wieder zurückzukommen, das ist jetzt die entscheidende Geschichte bei den ganzen Logbüchern. Den Tauchgang, den ich praktisch nach meinem Tauchgang führe, ist dieses Logbuch. Das ist natürlich keine notarielle Nachweisgeschichte. Da kann mein Kumpel unterschreiben, das kann ich mir auch selber, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ne? In der Regel beim Tauchen wird das dann so sein, wenn ich jetzt irgendwo in Ägypten tauchen war, gibt es dann einen Stempel von der Tauchbasis, der reingedrückt wird. Aber es ist keine Nachweispflicht, die ich erbringen kann. Also wenn jetzt eine Tauchbasis sagt, okay, du kannst von mir aus 300 oder 400 Tauchgänge haben, du musst diesen Advanced-Tauchgang haben, wenn du bei uns mitgehen willst, weil das Tauchgebiet einfach anspruchsvoller ist. Eine Prüfung, die ich abgelegt habe, die muss gestempelt werden. Die hat natürlich ein gewisses, die hat ein Know-how, was ich eben nicht mit dem Logbuch machen kann. Und anhand dieser Prüfung AWD weiß ich, okay, wenn jetzt jemand einen AWD-Tauchgang-Kurs gemacht hat, dann muss er mindestens 25 Tauchgänge vorher schon mal gemacht haben.
Dann habe ich gelesen, es gibt noch einen Nitrox-Kurs. Was ist da der Unterschied?
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, getaucht wird ganz normal mit Druckluft. Also wir sagen dazu Atemluft oder nennt es was wie ich. Also Druckluft. Beim Nitrox wird Folgendes gemacht. Dort wird der Anteil des Sauerstoffs im Gemisch erhöht. Das hat was zur Folge, weil die Taucherei hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen anders gestaltet. Kommen wir zu der Sache wieder zurück. Wir sind auf einer Tauchbasis. Wir nehmen dort diese Leistung in Anspruch. Kommen wir zurück vielleicht wieder zu diesen ägyptischen Sachen oder Malediven. Das heißt, wenn ich dort einmal tauchen bin, dass dieser ganze materielle Aufwand lohnt, werden mehrere Tauchgänge am einen Tag gemacht. So, und wenn ich jetzt mehrere Tauchgänge am einen Tag mache, dann haben wir ein kleines Problem mit dem Luftgemisch, was wir atmen. Um es kurz zu machen, beim Nitrox wird der Sauerstoffanteil im Gemisch, normalerweise haben wir ja in unserer Druckluft 21% Sauerstoff, dort wird der Sauerstoffanteil erhöht, was für mich ein paar Vorteile hat bei der Länge des Tauchganges, um es mal ganz kurz zu machen. Es hat einfach, um es mal auf den Punkt zu bringen, ganz kurz was damit zu tun, wenn ich jetzt nach dem Tauchgang wieder zurückkomme, hat unser Körper noch damit zu tun, das Gas Stickstoff, was wir noch in der Atemluft enthalten haben, abzubauen. Und das bedeutet für uns nach dem Tauchgang eine gewisse Müdigkeit und. Und wenn ich in dieser Phase wieder einen Tauchgang mache, dann summiert sich das für mich. Und das kann ich mit dem Nitrox-Gemisch verhindern. Ich kann nicht tiefer tauchen, nicht länger tauchen. Es ist eine einfache, ja, medizinische Geschichte.
Wie kann man sich das bei euch vorstellen, wenn man eine Tauchprüfung macht? Wie oft muss man da kommen und wie sieht die Prüfung hier aus?
Also wir machen das natürlich ganz, versuchen das natürlich auch volkstümlich zu machen, wie man so schön sagt. So ein Tauchkurs sind ungefähr 10-12 Stunden Theorie. Und dann gibt es eine Prüfung, das sind 24 Fragen, die mit dem Kreuzel beantwortet werden können. Wobei ich immer der Meinung bin, mir nützt das nichts, wenn jemand sich das Lehrbuch durchzieht. Beim Tauchen ist da müssen relevante Sachen sitzen. Wir haben beim Tauchen natürlich, jetzt kommen wir zum Punkt, vielleicht ist es auch für viele der Kick beim Tauchen, wir haben ein sehr kleines Zeitfenster. ich mache mal so einen Vergleich, wenn ein Bergsteiger, Gottes Willen, ein Bergsteiger irgendwo hängen bleibt, da hängt in seinem Schlafsack, da kann ich immer noch rausfliegen lassen, wenn es alles klappt und schön ist. Beim Tauchen geht es manchmal um Sekunden. Also ich gehe davon aus, ein normaler mitteleuropäer Mensch, der nicht extrem trainiert ist, kann die Luft anderthalb Minuten lang halten. Und danach ist aber auch Ruhe. Und das muss man sich vor Augen führen. Es ist eine Sportart, die ist leicht zu erlernen. Und wir sind auch bei Tauchunfällen bei Unfällen beim Tauchen ganz weit hinten gegen anderen Sportarten. Aber wenn es passiert, dann gibt es keine großen, sagen wir, Kompromisse wie Zehe gebrochen oder sowas. Ja, und das macht vielleicht für viele den Kick aus. Es ist kein Kick, es ist eine einfache Sache. Ich muss ein paar physikalische Sachen einfach begreifen und alles andere ist dann irgendwie so, dass ich sagen muss, ich kann jetzt unter Wasser nachlesen.
Und ich habe auch gesehen, beziehungsweise kennt man das ja auch vielleicht ein bisschen aus Film, dass die so ein eigenes Zeichensystem haben, so Taucher untereinander, um so zu kommunizieren.
Das ist jetzt das nächste Wort. Und das ist vielleicht auch für viele noch die große Faszination. Mhm. Man kann nicht reden. Ich rede jetzt sehr viel mit euch. Das geht beim Tauchen nicht. Und beim Tauchen ist es so, ich muss dann trotzdem auf meinen Tauchpartner, gibt es also Handzeichen, die sind international, die kann auch jemand aus Amerika oder was weiß ich von her kennen. Und mit den Zeichen verständigt man sich in der Regel, ob alles in Ordnung ist oder ob es irgendeine Situation gibt, wo der Tauchpartner mir helfen kann. Und jetzt kommen wir zu der Situation, Tauchen ist nach wie vor ein Teamsport, das geht schon beim Anziehen los, da hilft man sich gegenseitig, weil du hast hinten keine Augen, aber die Flasche sitzt auf dem Rücken hinten. Ja, und dort sollte so bleiben, ja. Ne? Nicht, dass es dich überholt. Und damit hat man beim Tauchen eigentlich eine kleine Zeichensprache entwickelt, wo man sich mit kurzen Geschichten dann und artikulieren kann und sagen kann, okay, ist alles in Ordnung oder ich habe ein kleines Problem.
Und ja? Die muss man auch können?
Die muss man können und das sind nicht sehr viele Zeichen. Das sind nur sehr einfach. Wenn ein Daumen nach oben gezeigt wird, kann man davon ausgehen, was könnte das sein?
Es geht gut.
Es geht gut, ich will auftauchen. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir unter Wasser uns hier... Ja, wie die Strichmännchen irgendwie uns permanent dort unterhalten müssen. Die meisten wollen es ja genießen.
Ja. Das kann man mit Gebärdensprache
ja, mit Gebärdensprache brauchen wir nicht so anzufangen. Man kann nur ganze Sätze bilden mittlerweile.
Welche Fähigkeiten sollte so ein Taucher mitbringen? Also im Vorfeld sollte man da was können und eignet sich besonders gut, wenn man tauchen möchte.
Also man sollte schwimmen können. Das ist eigentlich das Einzige. Also schwimmen und natürlich muss man auch für dieses Hobby eine gewisse, ja, ich will sagen, ich bin nicht Abenteuerlust, das kann man schlecht sagen, aber wer grundsätzlich Angst vor Wasser hat, da muss ich mit Tauchen das noch doppen. Wer halbwegs schwimmen kann, ich muss ja nicht irgendwie jetzt, das ist vielleicht eine Sache, die vielleicht immer viel missverstanden wird, ich muss die Luft nicht 3 Minuten anhalten können. Das hat mit Tauchen nichts zu tun. Das gibt es beim Tauchen, es sollte es eigentlich nicht geben. Es gibt Grenzen beim Tauchen, wir tauchen maximal, gerade mit dem OWD-Kurs oder mit dem anderen Kurs, dann bis maximal 40 Meter. 40 ist das ganz Große. Das hat was zu tun mit dem Sauerstoffanteil im Gemisch. Kommen wir wieder zu einer Neidrucksache zurück, das wird es noch verrückter in der ganzen Geschichte. Aber grundsätzlich, diese Geschichten, 70, 80 Meter tief tauchen, das gibt es nicht. Das gibt es nicht von Sporttaucher. Wir reden von Sporttauchen. Sporttauchen heißt, jeder kann das machen. Es gibt da auch Gänge, die auch tiefere Regionen, genau, das ist dann den Leuten offenhalten, die damit ihr Geld verdienen müssen. Ich sage mal so, ich muss mein Geld auch mit verdienen, mit den Tauchkursen. Ihr müsst euer Geld, was ihr verdient habt, bei mir ausgeben. Und da wollt ihr Spaß haben. Und der Spaß ist in der Beziehung gegrenzt auf diese Tiefen an.
Wie sieht das aus hier in Zwickau? Wo geht man da tauchen? Man geht ja nicht in die Mulde. Dann.
Waren wir auch schon. Jetzt kommen wir mal zurück wieder. Die Tradition, die sich natürlich in Zwickau herausgebildet hatte mit der Taucherei, hat immer den Pferdefuß gehabt, dass wir, wenn wir jetzt irgendwo tauchen wollten, irgendwo hinfahren mussten. Also für uns war auch schon zu DDR-Zeiten war diese Leipziger Ecke, Kulpwitzer See, so ein Klassiker, den wir schon in den 70er Jahren betaucht haben. Und wir haben hier natürlich als Nachteil in der Region hier oben, gibt es nicht so sehr viel. Es gibt kleine Steinbrüche, die man im Endeffekt betauchen kann. Die gibt's es gibt auch Tauchsteinbrüche, die mittlerweile auch schon ihre 50 Jahre zurückgreifen können. Wir haben in Kirschberg oben das sogenannte Bingfoss. Dort haben wir, ich mein Tauchen auch gelernt, also in den 70er Jahren. Aber im Großen und Ganzen ist dann hier nichts Großartiges da. Wir müssen also weiterfahren. Die Pöhl wäre auch so eine Nummer, aber an der Pöhl gibt es Begrenzungen durch den Fahrgastverkehr und so weiter. Also auch nichts dran. Das geht also mehr in die nördliche Richtung. Wir haben uns oben mit dem Gegenstein damals, wenn wir so wollen, ein Ausbildungsgewässer geschaffen. Wir haben uns damals zusammengesetzt mit unseren Jungs, nachdem wir uns aus dem Tauchclub Manta herausgelöst haben und haben gesagt, okay, wir wollen ein eigenes Tauchgewässer und haben dann mit viel Mühe, Aufwand und über viele Jahre hinweg uns oben diese Tauchbasis geschaffen, die in allererster Linie zum Trainieren genommen wird. Da muss man immer ganz ehrlich sein, zu uns kommen keine Leute oder Massen von Tauchern, die jetzt irgendwo, was weiß ich, von woher kommen, wir müssen unbedingt am Gegenstein mal tauchen gehen. man muss sich das so vorstellen, das hat einen Durchmesser von 60 Meter, das Gewässer. Also wenn man übertrieben ist, so groß wie die Schwimmhalle, wenn ich ein 50 Meter Becken hätte.
Um das aber, mal. Aber tiefer.
Tief und, ja, jetzt kommen wir, und tief haben wir 9 Meter. Ja. Also 9 Meter ist eine Nummer, wo der Taucher sagen würde, 9 Meter, das ist ja nicht gar nichts. Aber bedingt, weil die Sichtweiten natürlich auch nicht so toll sind, es ist ein Erzgebirge. Erz heißt also, das Wasser ist auch klar, aber es ist metallhaltig. Das würde also bedeuten, wenn wir das Wasser jetzt rausnehmen würden und nicht klar ist, ist das durchsichtig. Aber jetzt kommt es dazu, dass natürlich diese Steinbrüche, die angelegt worden sind, und die Steinbrüche sind in der Regel ja angelegt worden über manche über hunderte von Jahren, da haben die Bauern einfach mal angefangen, ein bisschen Gestein abzupacken, was sie für sich gebraucht haben. Dann gab es mal einen großen Hieb, wo oben die Autobahn gebaut worden ist in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Aber die sind in der Regel nicht in die Tiefe gegangen, logisch. Die wollen keinen Brunnen bauen. Im Gegensatz zu den Braunkohlegruben, die wir oben in den Leipzig-Ecken haben. Die haben Braunkohle abgebaut in den riesen Löchern und tief. Also für uns ist es ein Ausbildungsgewässer. Wir müssen nicht weit fahren. Wir können dort schön üben. Und wir haben ja so ein bisschen einen kleinen Spruch bei uns. Wir sind ja nur Zwickauer Trabantstadt. Wir sagen immer, also wer ein Trabi fahren kann, kann alles fahren. Und wer am Gegenstein seinen Tauchkurs gemacht hat, der kommt weltweit überall durch. Weil es, ohne jetzt, wir haben schöne Anlagen dafür, aber es ist einfach so, es macht natürlich viel, viel mehr Spaß, dort zu tauchen, wo ich ein extrem großes visuelles Erlebnis habe.
Und wo gäbe es jetzt solche Plätze in Deutschland zum Beispiel, wo man gut tauchen könnte?
Oder in Europa?
Na, so gehen wir mal von Deutschland aus. Wir haben in der Leipziger Ecke sind wir schon gut besattelt mit dem Kulkwitzer See, dann haben wir einen Zwengauer See. Der Kulkwitzer See ist ein bisschen der Klassiker. Die Kulkwitzer Geschichte ist, in den 70er Jahren ist der See geflutet worden, hat also auch schon ein paar Jahre hinter sich, damit konnten sich auch viele Wasserpflanzen entwickeln, ohne super tolle Tauchbasis gibt es dort in Lausen. Dann haben wir rundherum jetzt mit dem, wie heißt der große, Zwenka ist was Neues entstanden, in Sturmtal gibt es mittlerweile eine Tauchbasis und dann der Kosbudner See, dort gibt es auch eine Basis. Also es sind dort viele, in den letzten Jahren bedingt durch die Flutung, dann sind auch Tauchbasen entstanden, wo es Spaß macht. Dann haben wir wieder, wenn wir wieder weitergehen, gehen wir mehr in die östliche Ecke. Da haben wir so im Dresdner Raum gibt es ein paar Steinbrüche, die auch nicht schlecht sind von Sichtweiten. Da gibt es die Brelle, dann gibt es den Riesenstein bei Meißen. Es sind schon ein paar Jungs unterwegs, die mittlerweile auch Basen betreiben. Der Knackpunkt ist immer mittlerweile, hat sich eine Taucherei, sind richtige Tauchcenter entstanden, wo ich wirklich auch den kompletten Service ansprechen kann. Also Flasche ausleihen und so weiter, Toiletten. So, wenn wir rüber weitergehen, brauchen wir nicht diskutieren. Für uns das nächste wäre jetzt, der Ostsee hat ein Riesenproblem für uns, dass an der Ostsee, die Ostsee ist ein sehr flaches Gewässer, was in den Küstenecken ist. Also man muss dort, wenn man wirklich tauchen gehen will, mit dem Boot rausfahren. Das geht von Land aus öfters mal fast gar nicht. Es gibt den Beckerwitz, in der Lübecker Bucht geht es ein bisschen tiefer rein. Ansonsten dort ist es sehr flach und da wäre jetzt für uns das nächste logischerweise unten dann Kroatien, Mittelmeerraum. Da wo der Olaf zum Beispiel sitzt mit seinen Segelschiffen in Italien. Die Italiener sind super Wassersportler, super verrückt nach Wassersport. Das auch in Italien ist, muss ich dazu sagen, es gibt ja auch manchmal Beschränkungen beim Tauchen, dass man nicht überall tauchen gehen kann. Ja. Italiener sind da extrem offener. Die lassen sich auch ihre Wassersportarten dort von kaum jemand dort auf dem Staat her sich irgendwo vorschreiben, ne, bis auf ein paar knallharte Regeln, aber im Großen und Ganzen sind die gut unterwegs. Ja, und dann Mittelmeerraum überall.
Sehr interessant. Das ist doch ein Tauchturm.
Gut, der Tauchturm, das ist unser Ding. Ja. Also das haben wir uns in den 90er Jahren haben wir uns das mal gebaut. Das ist übertrieben, muss ich sagen. Das sieht aus wie ein riesiger Heizkessel. Manche sagen U-Boot dazu. Also wie, das ist ein gelbes U-Boot, jetzt ist er gelb. Wir haben den damals extra umgespritzt, weil hier im Ringo Starr, also der, wenn ihr die Beatles kennt, kennt ihr da drüben das Ding, die Yellow Submarine, ganz bekannter Song von den Beatles. Und die waren damals, da waren der Stadtteile und darauf haben wir das Ding mal gelb gespritzt. Wir haben noch gehofft, dass er unterschreibt, aber hat er nicht gemacht. Da war in der Stadtteile, ja. Das war, ist 4 Jahre her. Das nannte sich so ein bisschen Ringo Starr and the Old. War ein richtig, richtig gutes Konzert mit etlichen alten Größen. Die werdet ihr kaum noch kennen. Also um es kurz zu machen, den Tauchraum haben wir uns damals gebaut. Und müsst ihr euch vorstellen, das ist wie ein großer Kessel. Sieht aus wie ein U-Boot, übertrieben. Und ich kann dort 10 Kubik Wasser reinlassen, sind Bullaugen drin und kann da drinnen tauchen gehen. Der Gag damals war gewesen, das konnte man auf den Marktplatz schieben. Da wird also aufgeladen auf dem Hänger. Dann kann man den absatteln dort, können den mit 10 Kubik Wasser befüllen, können das Ding überheizen und können dort auf dem Platz ein riesen Ding machen. Wir haben dann einen Taucher drinnen sitzen, der ein bisschen aufpasst und dann kann eigentlich jeder mal dort reinspringen. Ich hatte mir mal, warte mal, eine der letzten Aktionen war noch gewesen, da waren wir im Scheffelberg oben. Haben wir den hinten vor der Mensa stehen gehabt. Ich bin ja aus Eckersbach, also ist ein großer Aufwand, ist ein bisschen durch die Pandemie, hat das ganze Ding ein bisschen weggeschüttelt. Da steht es bei uns oben im Tauchgewässer. Ja, und dann das alte Problem, du musst, um das Ding zu betreiben, brauchst du natürlich 3, 4, 5 Leute. Müssen wir mal gucken, wie sich das wieder entwickelt. Aber ist noch einsatzbereit. Man kann das Ding noch nutzen.
Also wenn jemand Interesse hätte oder wenn die Hochschule zum Beispiel wieder sagen würde, das wäre cool.
Ja, wenn er da Interesse hat, es kostet ein paar Euro, aber im Großen und Ganzen ist das eine schöne Nummer. Manchmal ist es natürlich so, wenn das natürlich bloß vor 4, 5 Stunden die Aktion ist, du hast 10 Kubik Wasser drin. Jetzt muss man mal bitte gucken, ich hatte letztes Mal gesagt, pass auf, wenn wir den Dom bringen, wir können den um ein paar Tage stehen lassen, nehmt das Wasser und tut da einen Rasen besprühen oder irgendwas, wäre schade, wenn man das Wasser dann oben wegkippt. Das war damals eine ganz andere Geschichte, wo wir das Ding gebaut haben. Da waren noch ganz große Veranstaltungen irgendwo.
Aber ihr habt schon andere Veranstaltungen angeboten. Also ich habe gelesen, das Multirafting, das Weihnachtstauchen oder den Erlebnistagtauchen. Wie sehen solche Events bei euch aus?
Jetzt muss man dazu sagen, oben am Gegenstein haben wir, der Gegenstein ist ja im Endeffekt trotzdem eine Tauchbasis. Ich betreibe im Endeffekt die Tauchbasis für unseren Tauchverein. Und dort starten wir immer am 1. Mai. Wir machen immer am Gegenstein am 30. April das obligatorische Walpurgisfeuer. Und haben dann am 1. Mai fangen wir an, die Basis zu eröffnen. Und die Tauchbasis hat dann den ganzen Sommer über immer Samstag, Sonntag, Montag geöffnet. Das geht so bis, da könnte also jeder kommen. Dort tauchen gehen, wenn er was ausleihen muss, kriegt das von oben, ja, haben wir alles da. Wir machen unsere Ausbildung oben oder Jungs vom Verein machen ihre eigenen Dinger. Mit den Muldenrafting, das haben wir schon angefangen in den 90er Jahren, weil es ein bisschen naheliegend ist. Wir haben da 2, 3, 4 kleine Schlauchboote und sind dann in die Mulde runtergefahren. Wobei ich sagen muss, es hat sich ein bisschen in den letzten Jahren ein bisschen weg, weil die Mulde dann einfach kein Wasser mehr hatte. Wir haben schon Jahre gehabt, da ging es wunderbar, aber wir hatten nur Jahre gehabt, wo wir uns die Boote kaputt gerammelt haben. Und wenn man mal ehrlich ist, jetzt diese Muldengeschichten gehen alle so in der Regel ab Waldenburg unten los. Da ist die Mulde wesentlich schmäler und auch tiefer. Und hier werden auf der Mulde waren früher noch ein paar unterwegs, die waren mit Kajaks. Gut, mit so einem Kajak, mit so einem Plastikkajak, da kannst du immer schnell über so einen Stein rutschen. Für uns war es mehr so eine Spaßgeschichte mit einem kleinen Schlauchboot. Im Endeffekt waren wir 3 Stunden auf der Mulde und dann haben wir ja 4 Stunden die Boote geklebt. Da muss man gucken, wie das Wetter sich entwickelt. Wir haben so traditionsgemäß haben wir es immer gemacht zum Himmelfahrt. Aber dann so in den Sommermonaten ist die Mulde ja so wenig, hatte ich dann so wenig Wasser, dass ich das nicht mehr so richtig ordnen. Ansonsten haben wir am Gegenstein unserer Mehrveranstaltung dann, da gibt es so Erlebnistag-Tauchen. Das haben wir für Jugendliche mit angeboten, auch von der Stadt aus. Die dann mal hochkommen können während der Sommerferien. Es geht immer Stadtsportbund. Da können die mal einen Tauchgang machen am Gegenstein. Das Schnuppertauchen am Gegenstein kann man eigentlich nur veranstalten, wirklich im Hochsommer. Der Knackpunkt ist jetzt immer wieder unsere Sichtweiten, logisch, mit denen kämpfen wir ja. Im Sommer, wenn es schön warm ist, wird die Sicht natürlich noch schlechter. Eigentlich haben wir jetzt das beste Sicht. Aber bei 7 Grad geht keiner tauchen. Da brauchen wir eine spezielle Ausrüstung. Es gehen schon welche. Wir machen jetzt am Freitag ist unser Ostertauchen. Das machen wir schon seit Jahren, so ein bisschen als Spaßveranstaltung. Ein paar werden tauchen gehen. Gibt es was zu gewinnen unter Wasser, wer was findet. Aber im Großen und Ganzen werden wir ein paar Eier verstecken dort im Gelände, dass die Kinder mal ihren Spaß wieder haben. So ein bisschen als Vereinsleben, aber grundsätzlich auch für alle vom Ort mit. Da kommen wohl viele vom Ort mittlerweile mal hoch und gucken mit. Das ist genauso bei dem Walburgisfeuer. Da kommt immer ein Gegengrün. Man muss ja mal sagen, wir sitzen in Gegengrün. Das ist bei Kirschberg-Hartmannsdorf. Das hat jetzt nicht damit zu tun, dass es die Stadt, aber wir sind aus Zwicke, ne? Wie man sagt, die Zwicke. Und oben ist ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen, da gibt's am Anfang, wo wir angefangen haben, gab es nie Querelen. Aber es ist erstmal eine komische Nummer für die oben gewesen. Jetzt kommen die aus Zwicke und kaufen den Gegenstein weg. Und der Gegenstein war, wo wir übernommen haben damals, wirklich, das war eine Müllhalde. Wir haben dort tonnenweise, containerweise auch Zeug rausgeholt. Wir haben den 99 gekauft und in der Mitte der 90er Jahre ist dort alles reingeschmissen, was nicht irgendwo da war. Also das geht los bei Zigarettenautomaten, alte Mopeds. Wie das so klassisch war. Wenn man was übrig hatte, haben wir es versenkt irgendwo. Mittlerweile hat sich die ganze Sache wirklich normalisiert. Im Ort wissen alle Bescheid, wir sind hier oben und wenn die hochkommt, die freuen sich, wenn wir, ne, die können jetzt ordentlich mal sitzen dort. Gucken wir mal, ob, ne, wenn der Taucher dort tauchen geht. Also eine ganz interessante Geschichte und das zieht sich dann so im Sommer über durch. Da kommen wir mal ein paar gezielbar veranstalten, wie Karibische Nacht oder sowas.
Karibische Nacht ist aber nicht mit dem Segelverein
gekommen. Nee, das hat mit dem Segelverein nicht. Karibische Nacht heißt für uns, wir gehen vorher noch ein bisschen tauchen, machen ein paar schöne Wettkämpfe noch, wo es ein bisschen was lustig ist und dann abends eine schöne Party. Jetzt kommen wir, was natürlich am Gegenstein hochinteressant ist für uns wiederum, wir sitzen mitten im Wald. Der Knackpunkt ist, wir haben keinen Stromanschluss, also wir müssen Strom mit Generatoren erzeugen. Das hat sich aber jahrelang, haben wir das ein bisschen in den Griff gekriegt. Aber jetzt kommt's, uns geht dort keiner irgendwie, also wir tun da auch keinen Belästigen, auch wenn es mal lauter werden sollte ein bisschen. Im Großen und Ganzen können wir hier oben schalten und walden und auch mal ein bisschen, um es mal so bringen, über die Stränge hauen. Ohne, dass wir jemanden dort extrem belästigen, wie es manchmal überall der Fall ist, wenn irgendwelche Wohnhäuser in der Nähe sind.
Wie sieht das aus mit den Preisen? Vergünstigung, ja. Wie kostet denn der Tauchschein eigentlich?
Also normalerweise kostet der Tauchschein bei uns kostet eigentlich 380 Euro. Mhm. Und wir verlangen aber davon, dass der Taucher, der einen Tauchschein macht, eine eigene ABC-Ausrüstung hat. Jetzt haben wir für die Studenten haben wir einen kleinen Deal gemacht. Also der Tauchkurs kostet nur 350 und das ABC wird, also wird alles komplett gestellt. Man braucht ein bisschen Badehose. So,
die sollte man haben.
Ja, gut, okay, das sollte man haben. Oder ein Bikini dann. Ja. Am Ende ist das Privé. Ja. Und das Privé ist international anerkannt. Wir haben also einen Verband, das ist der IAC. Die Frage steht auf dem Zettel. Oder die CMAS. Das ist so bitte, es gibt überall weltweit Institutionen, die Tauchkurse anbieten. Kommt natürlich viel von Amerika rüber. Das ist einmal SSI und Petty, die kennt man vielleicht, was man schon ein bisschen gesehen hat. Und der IAC ist es Pendant dazu oder CMAS. Also unsere Tauchscheine sind weltweit anerkannt. Das heißt, wenn jemand mit dem Tauchschein jetzt in den USA kommt oder zum Tauchen, kann er dort tauchen gehen. Und das ist natürlich die Sache, der Verband, das ist am Ende, sieht aus wie eine Chipkarte, übertrieben wie der Führerschein. Da kann er mal verloren werden, es wird registriert, da ist eine PIC-Nummer drauf. Wenn ich also meinen Tauchschein aus irgendeinem Grund mal verlieren sollte, kann ich den wieder neu anfordern. So, und dann läuft der Tauchkurs so ab, wir haben ungefähr 10 Stunden Theorie, dann gehen wir 3 bis 4 Mal in die Schwimmhalle und dann gibt es 4 Freiwassertauchgänge. Freiwasser heißt dann richtig am Gegenstein, da marschieren wir dann richtig in Steinbruch rein. Und jetzt kommen wir natürlich zu einer Sache, wo man sagt, okay, wann macht man das so? Wir machen also Folgendes. Wir können diese ganze Geschichte, wie bei vielen anderen Sachen auch, in einer Art Modulsache machen. Also im Winter tun wir uns mehr mit den Schwimmgeschichten, Theorie und Schwimmhalle. Und ab Sommer fangen wir an im Gegenstein. Entscheidend für uns ist immer, dass wir sagen können, wir müssen den Tauchschein fertig haben, wenn jemand vorhat, irgendwie einen Urlaub zu fahren. Der klassische Fall ist für uns immer, die Sommerferien gehen los. Dieses Jahr ist es ein bisschen zeitig. Ansonsten sage ich mal, Leute, wenn ihr Zeit habt, dann macht das im Hochsommer. Das geht in der Regel im Gegenstein an 2 Tagen. Da machen wir also diese jeweils an jeden Tag die 2 Tauchgänge und dann ist das Ding gegessen.
Haben Sie irgendwelche großartigen Erfahrungen?
Wir machen ja 2-mal im Jahr bei euch in der Hochschule diese Infoveranstaltung. Wir werden da was erzählen, logischerweise ist das Taucherei, weil ja für viele ist das ja eine Sache. Und dann haben wir mal gesagt, wir machen Folgendes, als Schmankerl. Wir bieten ein kostenloses Schnuppertauchen an. Das machen wir in der Schwimmhalle. Die Schwimmhalle habe ich in der Regel immer Montag und Donnerstagabend von 9 bis 10. Das ist also hier die Klick-auf-Schwimmhalle. Ansonsten kann jeder sich anmelden per E-Mail dann, wenn wir wissen, dass jemand mitkommt. Und dann machen wir in der Regel, würden wir vorschlagen, wer als Interesse hat, wenn da ein paar Mann zusammenkommen, wir schieben den Tauchkurs dann gleich mal an. Und das könnten wir, wenn es gut läuft, machen in 14 Tagen, jeweils Montag, Donnerstag. Wir haben es aber so gehandhabt, wenn wir abends in die Schwimmhalle gehen, machen wir die Theorie vorher. Wir halten das auch bei der Theorie wirklich so, dass wir sagen können, wir wollen das ein bisschen so machen, wir wollen ein bisschen Rede, Antwort. Und das ist nicht so eine Krampfgeschichte, wo ihr sich hersetzt und wir hauen jetzt hier mit Fakten um uns rum. Und das könnten wir in der Regel in 14 Tagen schaffen. Und dann sagen wir, okay, wir warten jetzt ab bis zum Sommer, bis es weitergeht. Und grundsätzlich haben wir eine Regelung getroffen, dass man sagen kann, bezahlt wird auch erst dann, wenn der Tauchkurs wirklich beendet ist. Was noch wichtig ist, das habe ich vergessen, also wenn man den Tauchkurs dann macht, ich brauche vom Arzt eine Bescheinigung, dass ich das auch machen darf. Das ist jetzt nichts Dramatisches, aber ich mache mal so einen klassischen Fall, also jemand, der zum Beispiel epileptische Anfälle hat, da ist natürlich unter Wasser ein bisschen schwierig. Ne? Alles andere, also diese ganz klassischen Sachen, der Taucher muss jetzt, was weiß ich, 1,80 groß sein, darf nur 30 Kilo wiegen. Das ist ein Hirngespinste. Ne? Ja. Tauchen ist zum Glück bedingt durch die Technik, die sich verändert hat, auch ein Breitensport geworden. Aber es gibt trotzdem ein paar Regeln, wo man einfach sagen muss, wenn jemand permanent Ohrenschmerzen hat, muss er das nicht, um es mal auf den Punkt zu bringen, mit Taucherei doppen.
Gab es irgendwas Besonderes oder Ungewöhnliches, was mal unter Wasser passiert ist?
Du kannst es nicht voraussagen. Es kann kommen oder es kommt nicht. Was mich ein bisschen befremdet in letzter Zeit ist, dass die Taucherei mittlerweile auch in den tropischen Ecken wie in Ägypten, es hat so viel Überhand genommen, dass es manchmal fast gar keinen Spaß mehr macht, weil einfach zu viele Leute unterwegs sind. Wenn ich eine Tauchgruppe habe mit 10, 15 Leuten, das macht nicht so eine Freude.
Also eine Tauchgruppe soll,
ja, man sieht einfach nur noch Flossen. Ne, und wenn der Erste und dann ist unter Wasser, halt, mittlerweile hat sich das sowas eingepegelt oder gibt es solche Geschichten wie solche Schäger, die machen Krawall, einer sieht euch einen kleinen Fisch, dann tut die ganze Truppe dort rumtoben wie verrückt. Das ist vielleicht ein bisschen da, das hat sich ein bisschen, ich meine, der Service ist gestiegen, logisch, man will nicht da diskutieren, es gibt kaum noch welche, ich habe mittlerweile die ersten Taucher kennengelernt, die wissen nicht mal, wie ein Tauchgerät zusammengeschraubt wird. Das ist natürlich eine Nummer, wo ich sage, also mit sowas würde ich überhaupt nicht anfangen. Also ich wüsste auch nicht, dass jemand, wenn ich mal davon ausgehen würde, ich bin jetzt noch nicht falsch geflogen, aber ich würde niemand den Schirm packen lassen, außer wenn es mein Lehrer wäre. Da hätte ich schon viel zu viel Angst, dass der einen komischen Tag hat. Ne? Aber das hat natürlich bei der Taucherei, kommen wir wieder zurück, wenn du natürlich eine große Geldbörse hast, kannst du Sachen leisten, die wir nicht mal gesehen haben. Also ich wollte nicht diskutieren, aber Französisch-Polynesien ist natürlich da auch mit Wahlen, ist eine Nummer, die man nicht gleich mal so, aber ihr seid noch jung.
Hinter Papua-Neuguinea.
Ja, da ist so da hinten in der Ecke, das sind schon, da gibt es schon spektakuläre Tauchgebiete. Französisch-Polynesien ist das Traumziel jedes Tauchers. Wir haben mittlerweile, jetzt komme ich mal zum Laden wieder zurück, wir haben uns auf eine gewisse Sache spezialisiert. Was wir von Laden aus veranstalten, wir machen zweimal im Jahr große Touren, einmal nach Ägypten und auf den Malediven. Ich selbst wollte auch früher zur Handelsflotte. Wie der Olaf das erzählt hat, ich durfte aber nicht gehen, weil da hat damals ein Arzt ein bisschen was versaut. Aber um es kurz zu machen, also ich bin dann praktisch mehr oder weniger von der Handelsflotte auch mit rübergerutscht wieder zur Taucherei. Aber grundsätzlich genauso mit Schiffen. Also es gibt beim Tauchen noch einen kleinen Unterschied, ob ich jetzt einen Tauchgang mache, wo ich von Land ausgehe, was wir natürlich in Gegenstein überall machen, oder kann ich auch in den tropischen Ecken machen, ne? Hast dein Tauchgerät auf dem Rücken und läufst ins Wasser rein, oder ich starte von einem Boot aus. So, ein Boot aus heißt immer natürlich, es ist angenehmer. Du fährst dort wohin, springst rein und hast unter dir schon mal Wasser. Du musst nicht nur durch eine Brandungszone laufen. So, das ist die eine Sache. Und dann gibt es das ganz große Highlight, das sind die sogenannten Tauchsafaris. Eine Tauchsafari heißt also, ich bin auf dem Schiff und bleibe eine Woche auf dem Schiff. Aber auf dem Schiff, was brauchst du auf dem Schiff? Die gesamte Tauchausrüstung, da muss so ein Kompressor mit drauf sein, um die Flaschen wieder zu füllen. Das sind also spezielle Schiffe, die so gebaut worden sind, dass Taucher autark eine Woche lang oder 14 Tage dort rumschippern können. Und da kommen wir zu der Nummer, da hast du nicht das Problem, dass eventuell schon 30, 40 Leute da irgendwo rumhocken. So, und das, was wir dann noch anbieten, was wir noch angeboten haben mit der Irland-Sache, Irland ist eine Geschichte, also ich war 1991 das erste Mal in Irland, das hat sich, also das ist eine Landessache, das ist einfach eine Mentalitätsfrage. Irland ist auch so was Klassisches, wer denkt in Irland an Tauchen? In Irland gehst du ins Pub, wollen wir nicht diskutieren, ne? Lässt feiern und lässt krachen. So ist das auch, die Mentalität ist so. Wir haben dort damals angefangen mit Tauchen. Und mittlerweile habe ich dort bei Iren kennengelernt, wir haben da eine Ecke, wo wir so Ferienhäuser anbieten und ich habe dort einen Kompressor stehen, ein Boot und das halten wir so als, das ist jetzt keine richtig extreme kommerzielle Geschichte, wo ich sage, ich bin jetzt im Sommer 8 Wochen lang in Irland, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich gar nicht fahren, weil wir zu wenig Leute sind. Ist so immenser materieller Aufwand, wir schleppen alles mit rüber, was so an Tauchflaschen ist. Aber grundsätzlich in Irland kann man wiederum tauchen gehen, unkompliziert, weil jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo logischerweise auch in Kroatien die Tauchbasen vor Ort dort, die müssen sich anmelden, die haben was, das hängt die Küstenwache mit drin, logisch. Es ist ja ein Betrieb, der letztendlich auch notfalls mal, wenn es zum Tauchunfall kommen würde oder sollte, was wir nicht wollen, dass man entsprechend dann ein paar Rettungsketten hinter sich nachzieht. In Irland, da tauchen wir einfach mal so ein bisschen vom Ufer aus, ein bisschen weg und das ist so nicht das, wo man sagen kann, dass jetzt unbedingt jemand sagt, ich war jetzt mal unbedingt in Irland tauchen. Es ist ein anderes Tauchen. Mit Kelb, aber es ist interessant. Also mal so ein bisschen eine Sache, wo ich sage, durchorganisiert, wie man das vielleicht dort von den Basen her kennt.
Was sind deine 3 Lieblingstauchplätze weltweit? Wo du warst mal irgendwo?
Ich würde sagen, Malediven sind Nummer 1. Das Rote Meer und dann Irland, würde ich schon so.
Rote Meer, Sharm el-Sheikh oder?
Also ich persönlich tauche lieber an Sharm. Sharm ist zurzeit ein bisschen weggerutscht, muss ich dazu sagen, weil in Sharm el-Sheikh, man kommt kaum noch nach Sharm direkt hin. In Sharm denke ich mal, war ich schon seit 97 im Jahr in Ägypten, waren manche 5, 6 Mal im Jahr unten. In Sharm el-Sheikh hat sich so ein bisschen, das hat sich so ein bisschen als Konferenzzentrum rauskristallisiert. Also in Sharm el-Sheikh, das ist natürlich bedingt dadurch am Sinai. Der Sinai kann schön abgeschottet werden von der ägyptischen Seite her. Und dort finden zurzeit die ganzen Sicherheitskonferenzen statt. Ob das jetzt mit dem Gazastreifen zusammenhängt, ob das mit Israel ist. Und damit ist einfach tourismusmäßig weniger los. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Hurghada hat sich ein bisschen als Haupttouristenort entwickelt. Aber wir wiederum im Roten Meer machen auch wieder nur die Tauch-Safari-Geschichten. Und wir können von Hurghada aus mit dem Schiff bis Sharm hochfahren. Und das machen wir im Dezember. Da haben wir mal so eine Woche, wo wir auf dem Boot sind. Und fahren dann von dort aus eine Woche lang zum Tauchen dahin. Wenn sie nicht so frequentiert sind. Im Dezember ist meistens ein bisschen eine Sache, wo nicht so viel unterwegs sind. Ja, aber gut, das kannst du nicht voraussagen. Also wir wollen nicht diskutieren. Oktoberferien ist natürlich eine Sache, die europaweit fast alle nach Ägypten zieht. Türkei ist zu kalt, Mittelmeer ist ein bisschen durch um die Zeit schon. Also geht das Rote Meer Anfang Oktober richtig auf die Zielgerade, wie man so schön sagt, wenn man es hier nimmt.
Nochmal zurück zu eurem Tauchclub. Welche Vorteile bietet es, wenn man dann dem Verein quasi richtig beitritt?
Ich muss mal dazu sagen, der Tauchverein selber ist jetzt nicht so eine Geschichte, wie man sich vorstellen kann, dass wir jetzt ein permanentes, regelmäßiges Training machen, wie es vielleicht ein Fußballverein macht oder sowas. Da hast du Trainer da, der Tauchverein bei uns besteht dahingehend, wir haben eine Schwimmzeit, das ist mal Montag und Donnerstag. In der Zeit nutze ich zum Beispiel auch mit unseren Tauchkursen. Dort kann also jeder zum Schwimmen kommen. Es kommt in der Regel niemand mit großer Ausrüstung. Also gehst du mit einer normalen ABC-Ausrüstung, Flosse, Maske, Schnorchel und machst so eine Art Fitnesstraining. Dann haben wir oben am Gegenstein den Vorteil, die Mitglieder vom Tauchverein brauchen dort keine Gebühr zu bezahlen. Sonst haben wir dort eine Einstiegsgebühr von 10 Euro. Ist auch nicht der Welt, kann man ganz wahrscheinlich aufhalten und die Toiletten alles nutzen und duschen und sowas. Und dann ist es aber auch schon beendet. Also ich sag mal, so einen klassischen Tauchverein, wie man es, um wieder zurückzukommen, vom Handballverein, vom Fußballverein kennt, ist es nicht. Es ist mehr eine Trainingssache, wo jeder sich sagt, okay, ja, nutze ich das oder nicht. Und wir haben mittlerweile gesagt, Leute, überlegt es euch genau, müsst ihr Mitglied in so einem Verein werden, wenn ihr dort im Jahr 5-6 Mal zum Tauchen hochkommt, ist es genauso, rechnet das durch, ob das für euch was bringt. Aber eine richtige Trainings, dass wir einen Trainer da hätten, das haben wir nicht, da haben wir die Möglichkeiten nicht dafür.
Ja, aber auch vor allem Leute wahrscheinlich treffen, die das gemeinsame Interesse.
Das hat damit nichts zu tun. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand zu unserer Tauchbasis hochkommt, müsst ihr euch vorstellen, wenn die Montag oder Samstag um 11 macht das Ding auf, wenn die kommen und sitzen dort rum und gucken nur zum Tauchen mit zu, ist das auch okay. Mhm. Ja, nicht alle kommen dort hoch und bringen ihr Tauchzeug komplett mitgeschleppt und wollen tauchen gehen.
Wenn jetzt jemand vielleicht Interesse hat an den Tauchschein, oder allgemein Interesse hat ja den Tauchshop, wie kommt er da am besten auf dich zu, wie kann er dich erreichen?
Am allerbesten noch wie vor Telefon oder eine E-Mail. Also wir sind eine Generation, die da straff mit E-Mail arbeitet. Ne? Schickt man eine E-Mail oder Handynummer, also ich bin zum Beispiel, jetzt kommen wir jetzt dazu, der Laden hier oben, auf der einen Seite der Laden ist ja als Geschäft mit etabliert. Wir waren früher auch zu zweit, mein Mitarbeiter hat mittlerweile aber altersbedingt aufgehört und du kannst dir es nicht mal leisten, hier jemand reinzusetzen, der von 11 bis 18 Uhr jeden Tag hier drin sitzt. Ja. Und das wird sich vor allem im Sommer wird's noch ein bisschen verrückter werden, ist so Corona-bedingt mal so was. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer, im August, eine Woche habe, wo hier 30 Grad draußen sind, da setze ich mich in den Laden von 11 bis 18 Uhr, weil mal jemand kommt mit einer Tauchermaske, da sitzen wir am Gegenstein oben und da hätte der Gegenstein noch die Woche über auf. Ja. Also es geht viel über diese E-Mail-Geschichte oder WhatsApp, wo ich einfach sagen muss, das ist, wir haben nicht die Möglichkeit, kommen wir zurück, wie beim Kult-WC, kann ich sagen, da sitzt immer jemand, aber die fangen mittlerweile auch erst im Mai an. Mhm. Die haben früher im Winter durchgemacht, die haben auch gesagt, das bringt nicht mehr, wenn ich jetzt im Winter jemand dort sitzen habe, der da 10 Stunden lang hockt und es kommt keiner. Ja. Hat sich das ein bisschen, ist es dann doch wieder, kommen wir zurück, eine Saisonsportart, ne? Also der Skilift macht jetzt zu nach Ostern. Ja, und die Taucherei geht langsam wieder so richtig los. Ne?
Ja, ja, ja. Und geben wir unserem Gast die letzten Worte und da kann der Gast sagen, was er will. Oder letzte Tipps mitgeben, Lebensweisheiten teilen.
Lebensweisheiten, genießt es einfach. Kommen wir zurück, Tauchen ist eine Sportart, die muss ich einfach erleben. Die kann ich auch nicht beschreiben, die kann man auch nicht anlesen. Man muss einfach mal das Gefühl haben, wie ist das? Und geht immer wieder, macht es beim Schnuppertauchen mal, versucht einfach mal das Wasser zu atmen. Das ist eine ganz neue Lebenserfahrung.
Vielen, vielen Dank.
Ja, danke. Ich bedanke mich.
Sehr interessantes Interview von beiden gewesen. Ja.